Der Mann hinter dem Steuer schenkte den Kaffee aus der Thermoskanne wie immer dreiviertel hoch in den Becher. Rockmusik hörte er am liebsten, wenn er nachts arbeitete. Johann war darauf seit vielen Jahren konditioniert wie ein pawlowscher Hund. Mit dieser Musik verband sich für ihn Konzentration, Übersicht und, was bei seiner Arbeit immer, aber besonders bei Nacht nötig war, Wachbleiben. Lenny Kravitz sang American Woman. Das eintönige Nageln des Dieselmotors, die Strecke, die er fast so oft gefahren war, wie er diesen Song gehört hatte. Er brauchte keine Karte, er kannte jeden Kilometer, jede Biegung, jedes Hindernis. Die Brücken von Trier und Schweich lagen hinter ihm. Die Mosel stand hoch und machte den Kahn schneller. Nur ein Meter fehlte bis zur Hochwassermarke. Erst am späten Sonntagabend vor ein paar Stunden war der Fluss wieder freigegeben worden. Johanns ganze Terminplanung war über den Haufen geworfen. Er griff nach dem Becher, in dem der Kaffee stets in Bewegung blieb, wie alles an Bord einem stetigen Hin und Her ausgesetzt war. Unter Deck war es wieder ruhig. Das Klopfen war verstummt. Hatten sie sich also wieder eingekriegt? Pete behauptete noch am Mittag, die Geräusche kämen eigentlich ganz anders zustande. Die würden die ganze Zeit über... Er hatte eine obszöne Handbewegung gemacht. Das wäre bei den Schwarzen so. Er sei lange genug in Surinam gewesen. Als sich das Klopfen auch nach Stunden nicht gab, zuckte er nur mit den Schultern. Bis zur nächsten Schleuse war es nicht mehr weit. Dahinter würde für die da unten die Reise zu Ende sein. Einen Tag später als geplant, aber was sollte es? Wer es wirklich eilig hatte, der sollte ein schnelleres Fahrzeug wählen. Das Schiff tauchte in eine Nebelbank. Der nicht einmal 100 Meter entfernte Bug war nicht mehr zu sehen. In den dunkelgrünen Linien des Radarschirms erschien alles so, wie er es in Erinnerung hatte. Auf dem nächsten halben Kilometer war nichts Besonderes zu beachten. Nachdem Johann den Autopiloten eingeschaltet hatte, stellte er das Funkgerät auf Kanal 78 um. Ein Platzregen setzte ein. Hinter den Scheibenwischern strahlten die Scheinwerfer eine undurchdringliche Wattewolke an. Der Regen trommelte auf das Dach und unterlegte die Musik mit einem blechernen Staccato. Johann schaltete auf Handsteuerung und legte den Maschinenhebel um ein paar Grad zurück. Er steuerte vom Ufer weg, um an der Longuicher Brücke nicht die Aufbauten abzureißen. Das Schiff passierte den weiten Bogen in respektvollem Abstand zum rechten Pfeiler. Dahinter schaltete Johann wieder den Autopiloten ein und ließ den Maschinenhebel bei voller Kraft einrasten. Im Radar tauchte ein Hindernis auf. Viel zu groß, um daran vorbeizukommen. Es sah aus, als würde ein Kahn quer zur Fahrrinne liegen. Johann blieb ruhig. Er stellte die Auflösung des Radars gröber. Das Fehlecho verschwand. Feinheiten würde er jetzt nicht mehr sehen können. Um diese Zeit waren keine Ruderboote mehr unterwegs und wenn, er würde sie nicht auf dem Schirm haben, dann mussten sie sehen, dass sie aus seiner Bahn kamen. Er trank einen Schluck und behielt den Becher in der Hand. Bis Mering war es nicht mehr weit. An der Fähre nach Staustufe und über nautische Information war auf eine Brückenbaustelle hingewiesen worden. Johann stellte den Kaffee ab. Der Regen trommelte unvermindert auf das Dach und an die Scheiben des Steuerhauses. Die Sicht wurde noch schlechter. Selbst die roten Bojen am Ufer waren verschwunden. Auf dem Radar tauchte vorne rechts ein Hindernis auf. Ein Warnfloß. Wo blieb das Brückensignal, das auf dem Radarschirm den Fluss wie ein dicker Querbalken abriegeln sollte? Johann drosselte den Motor und stellte die Auflösung des Radars feiner. Mehrere dunkle Konturen zeichneten sich auf dem Schirm ab. Ganz nahe waren sie. Viel zu nahe. Johann warf den Bugmotor an, den Blick unverwandt auf dem Radar lassend. Das da müsste ein vor Anker liegendes Schiff sein, aber wo war die Brücke? Er riss den Motorhebel nach hinten. Beide Maschinen heulten auf und liefen rückwärts. In seinem Rücken begann der Fluss zu kochen. Der Schwung des Frachters war zu groß. Er konnte nicht mehr allen Hindernissen ausweichen. Johann musste sich in Sekundenbruchteilen entscheiden. Auf keinen Fall durfte der Stillleger gerammt werden. Vielleicht konnte er auch noch dem Warnfloß ausweichen und das Schiff bis zur Brücke wieder auf geraden Kurs bringen. Johann entschied sich. Das Warnfloß sollte dran glauben. Das war das kleinere Übel. Es würde dem Stoß nachgeben. Wenn er Pech hatte, riss die Verankerung. Die Motoren jaulten. Das ganze Schiff vibrierte unter der Kraft der 1400 PS, die sich gegen den Sog des Flusses anstemmten. Der Frachter kam nicht mehr am Floß vorbei. Es war zu knapp. Das Schiff havarierte. Aber was war das? Der Schlag war gewaltig. Scheiße, das war kein Warnfloß. Johann wurde mit Wucht gegen die Frontscheibe katapultiert. In seiner Hand brach der Steuerknüppel ab. Das Ding da vorn gab keinen Millimeter nach. Krachend und knirschend schob sich der Frachter mit mehr als 2000 Tonnen weiter. Das Leck im Bug riss umso gewaltiger auf. Endlose Sekunden später kam der Frachter für einen Moment zum Stillstand um sich dann in Zeitlupe, wie ein Zirkel, mit dem Heck um den am Brückenpfeiler festsitzenden Bug zu drehen,